dass Alkohol vielen Menschen nicht gut tut, das hat jeder schon mal bei Personen in seinem Umfeld gesehen oder vielleicht sogar am eigenen Leib gespürt. Bei unserem heutigen Fall jedoch führt Alkohol zu mehreren Morden. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ihr hört Verbrechen in Mitteldeutschland. Damit willkommen zur finalen Folge der dritten Staffel Verbrechen in Mitteldeutschland und auch dieses Mal zum 12. Mal in dieser Staffel an meiner Seite Bernd Kaufholz.
Hallo Stefan.
Du hast uns den Fall mitgebracht, der den Namen trägt, der Zersäger von Halle West. Klingt martialisch, ist es wahrscheinlich auch.
Ist es auch.
Deshalb hier eine Triggerwarnung vor Gewalt. Es kommen tote Menschen, auch Kinder drinne vor in diesem Fall. Wenn ihr das nicht abkönnt, dann hört bitte einen unserer zahlreichen anderen Fälle. Und ansonsten, lieber Bernd, bitte ich dich, fass zusammen, worum geht's heute?
Man könnte das mit einem Satz, den Fall schildern. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Wobei in diesem Fall der zweite Teil mit dem Vertragen nicht so weit gekommen ist. Also es geht erstmal um zwei Männer, die sich aus der Haft kennen. Die haben sich auch nach ihrer Entlassung gegenseitig besucht und beide aus Halle. Und auch am 25. November hat es mal wieder so ein Gegen, 1982 hat es mal wieder solchen Besuch gegeben und es wurde viel getrunken. Und ja, dann wusste auch keiner mehr so richtig, was da gewesen ist. Und am nächsten Tag sind dann eben beide aufgewacht nach ihrer Alkoholphase und dann hat es aus einem nicht mehr nachvollziehbaren Grund einen Streit gegeben und der eskalierte und nahm ein blutiges Ende. Der Täter hat versucht, die Leiche verschwinden zu lassen und hat dann zur Säge gegriffen.
Ach Gott, okay. Gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wie kam es denn überhaupt zu der Tat?
Ja, wie ich schon sagte, Ausgangspunkt des Falls war ein Saufgelage in der Wohnung von Reinhard Piller. Der 32-Jährige. Am 26. wurde weiter getrunken, also nachdem schon am 25. getrunken wurde. Am 26., nachdem sie aufgewacht sind, wurde weiter getrunken. Und gegen 23 Uhr meinte der Hans Dübel, das war der andere Herr dort, 35 Jahre alt, ihm kam plötzlich im Sinn, dass der Piller ihn mit seiner 250er ES, das war ein Motorrad zu DDR-Zeiten, ein sehr gutes, muss ich dazu sagen, nach Reideburg fährt. Er hat zu mir gesagt, du, da habe ich noch ein paar geklaute Sachen versteckt, die können wir mal abholen und können wir zu Geld machen. Piller, der weder große Lust hatte, noch vom Bier wegzukriegen war und wahrscheinlich auch dachte, er hat schon so viel im Tee, dass er jetzt nicht mehr richtig Motorrad fahren kann. Auto wäre vielleicht noch gegangen, aber Motorrad brauchst du da ein gewisses Gleichgewichtsgefühl. Ein Wort gab es andere, es gab eine Schlägerei und der Piller hat dann einen Finder Hammer, der da irgendwo rumlag, genommen und hat dem Dübel, der auf der Couch saß, mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Der klappte erstmal zur Seite. Als er zur Seite geklappt war, war das noch nicht genug für ihn. Er hat dann immer weiter mit dem Hammer auf ihn geschlagen und damit, ich stolper an der Stelle mal ein bisschen, weil ich denke, was geht in solchen Gehirnen vor? Damit nicht zu viel Blut auf die Erde und aufs Sofa tropft, hat er erstmal eine Schüssel untergestellt.
Ja, ich teile deine Gedanken in dem Moment. Wie ging es dann weiter, nachdem er seinen Knastkumpel um die Ecke gebracht hat?
Ja, das ist immer eine Sache, die ich immer auch wieder, wenn ich Lesungen habe, gefragt werde oder auf die ich selbst zu sprechen komme. Jetzt habe ich einen Menschen umgebracht. Ich will aber nicht, dass das so schnell entdeckt wird. Da stehe ich jetzt vor der Frage, was tue ich mit der Leiche? Ja. Und wie manch ein anderer auch schon vor ihm und sicherlich auch nach ihm, kam ja dann auf die Idee, den Menschen zu zerteilen. Er hat also zur Säge gegriffen und hat gedacht, wenn ich den jetzt zersäge, dann kann ich die Einzelteile auch besser aus der Wohnung transportieren und möglicherweise auch besser verstecken. Er hat also eine Metallbügelsäge genommen, erst die erste Durchtrennung an der Hüfte. Danach war er so angestrengt und müde, da hat er sich erstmal schlafen gelegt. Und am nächsten Morgen waren Kopf, Beine oberhalb des Knies, Unterarme, die er absägte. Die hat er dann eingewickelt und verschnürt und in den Keller, nach und nach in den Keller getragen. In dem ersten Verschlag war eine Grube fürs Fundament ausgehoben. Da waren irgendwelche Bauarbeiten im Gange. Und die hat er mit einer Elektrobohrmaschine vergrößert. Und dabei ist er irgendwie in die Kopfhaare des Toten gekommen. Also die Haare haben sich verfangen in diesem rotierenden Bohrer. Er wollte die Haare lösen aus dem Bohrer. Als das nicht klappte, da ist er regelrecht ausgerastet, haben die Rechtsmediziner nachher festgestellt. Und er hat mit dem Bohrer weiter wie von Sinnen in den Kopf seines Opfers gebohrt. Der hat den Kopf, den Oberkörper und Arme in dieser Grube vergraben und hat dann Schutt, Bauschutt, der da rumlag, drüber gekippt. Im zweiten Keller hat er die Beine und den Unterkörper unter einem Kohlenberg, Braunkohlenberg, versteckt. Und am Mittag des 27. November hat er in dem Mordzimmer, im Wohnzimmer, die Tapeten abgerissen, auch Teile des Couchbezuges und den darunterliegenden Schaumstoff und das entsorgt, weil da Blutflecken drauf waren.
Was weiß man denn sonst noch so über den Killer? Was hat er vorher gemacht?
8. Klasse, dann eine Schlosserlehre, Bergbaumaschinist im Braunkohlewerk Ammendorf, dann beim VEB Patina Halle und Bummeleien, Verweise, Entlassung, das ganze Programm, was eben so ja einer kriminellen Karriere oft vorausgeht, galt als aufbrausend und schnell beleidigend. 3 bis 4 Mal war er in der Woche in der Kneipe und räumte selbst ein, dass er keinem Streit aus dem Weg gegangen ist. Man kannte ihn auch als aggressiven, der auch gleich zugeschlagen hat. 1970 in die Haft gekommen, danach noch 6 Mal Diebstahl, Verkehrsgefährdung, vorsätzliche Körperverletzung als Beispiele. Und dass der Piller bereits am 21. April 1982 einen Mann in Halle-Neustadt umgebracht hat, das ahnte die Polizei damals noch nicht.
Jetzt machst du es aber sehr spannend. Was ist denn da passiert im April?
Am 20. April 1982 gegen 20.30 Uhr im Haus der Pressehalle hat er einen gewissen Georg Fenn, 31 Jahre alt und Seemann beim VÖB Deutfracht, kennengelernt. Um 0.30 Uhr ist er mit ihm in den Block 618 in Halle-Neustadt gegangen und dort war sein neuer Bekannter sozusagen, der plötzlich nackt aus dem Bad kam und so Annäherungsversuche in seine Richtung mache. Und Piller wollte das aber nicht, der wollte rausrennen und da hat ihm der Fan den Weg versperrt. Es kam zur Schlägerei, Piller nahm einen Schraubenzieher und stach damit dem Fan in die Seite und weil er seiner Meinung nach nicht tief genug eingedrungen war, dieser Schraubendreher, hat er noch mal ein paar Mal gegengeschlagen, dass er noch tiefer einrutscht. Ja. Also bis er tot war. Fingerabdrücke haben später auch ergeben, dass er die Brieftasche entwendet hat. Da waren 70 Mark drinne. Und er hat dann Obstmesser auf den Unterleib der nackten Leiche gelegt. Er hat gesagt, er wollte damit ja die Polizei auf eine falsche Spur lenken, dass sie glauben, das ist ein Irrer gewesen, der ihn umgebracht hat. Und die Brieftasche, der Personalausweis und das Scheckheft hat er dann in der Dölauer Heide vergraben. Am 17. Mai 1982 wurde diese Leiche dann gefunden in der 7. Etage im Block 618, weil Nachbarn einen üblen Geruch wahrgenommen hatten. Und es wurde dann festgestellt, dass der Tote 15 Stichwunden erlitten hatte und unter anderem auch Herzstiche, die dann zum Tode geführt haben.
Also hat Piller zwei Menschenleben auf dem Gewissen?
Nee, es kommt noch schlimmer. Oktober 1982 hatte er Felicitas Sorge kennengelernt, 43 Jahre alt, wohnhaft in Halle-Neustadt. Und er hatte auch an dem Tag, am 18. Mai, dann wieder viel getrunken und ging dann in den Block 324, wo auch die Felicitas Sorge betrunken war. Und es gab einen Streit. Das war nicht das erste Mal. Die beiden stritten sehr oft miteinander und das endete auch diesmal darin, dass er Geschirr an den Kopf geworfen bekam. Und dann hat sie wieder, das war auch nicht unüblich, eine kurze Versöhnungsphase im Schlafzimmer gegeben. Und dann ging aber der Streit dort anschließend weiter. Und dann ist er in die Küche gerannt, hat ein Küchenmesser genommen und hat auf die Felicitas eingestochen und drei Stiche ins Herz waren tödlich, sie ist verblutet. Die 10 Jahre alte Tochter kam bei dem Finale mit ihrer Mutter ins Schlafzimmer gelaufen und sah die blutende Mutter da liegen, drehte sich um und wollte weglaufen in ihr Kinderzimmer wieder. Doch der Täter rannte hinterher, stach ihr in den Rücken und schnitt ihr dann die Kehle durch und stach ihr ins Bauch und auch in den Oberkörper, auch Herzstiche wieder. Um 0.35 Uhr am 20. Mai kam ein gewisser Klaus Bramme, das war der Ehemann von der Felicitas, in die Wohnung. Er hatte sich extra einen Dietrich besorgt, weil auf sein Klingeln und Klopfen niemand aufgemacht hat. Und dort fand er die beiden Leichen.
Sind Hinweise auf den möglichen Täter oder wie ist man dann auf Piller gekommen?
Ja, es gab damals sowas wie Hausbeauftragte. Die haben auch das Hausbuch geführt, wo man dann sich eintragen musste. Und wenn man Besuch bekam, musste der sich da auch eintragen. Und dieser Hausbeauftragte, der hatte gesagt, dass die Felicitas sehr oft Besuche von einem Rotblonden, um die 35 Jahre alt, Brille bekommen habe. Und das Interessante für die Polizei war auch, dass er gesagt hat, der hatte ein ES-250/1. Und wenige Stunden später wurde dann nach der Fahndung in der Wohnung Geschwister Schollstraße der Reinhard Piller festgenommen. Man musste erst die Tür aufbrechen und man fand ihn dann auch schwer verletzt. Er hatte eine Schusswunde in der Brust und man stellte dann schnell fest, dass das durch einen selbstgebauten Revolver der Schuss abgegeben worden ist. Den hatte er sich 1982 im Betrieb selbst gebastelt. Und neben ihm lag ein handschriftliches Geständnis. Bevor ich mich aus diesem Leben verabschiede, dann am 21. April 1982 ermordete ich den Seemann aus Halle-Neustadt, Block 680, danach Werner Dübel. Jetzt liegt er seit November 82 bei mir im Keller. Diese Woche habe ich Felicitas und Katrin Sorge erstochen. Die Ermittler finden im Keller die Leichenteile.
Wie ging es jetzt mit diesem Schuss weiter? Hat er den überlebt?
Ja, er wird in der Klinikhalle Kollwitz notversorgt und wird natürlich Haftbefehl erlassen am 20. Mai 1983. Und die erste Vernehmung findet dann auch im Haftkrankenhaus in Leipzig statt. Und das war, weil er wirklich schwer verletzt war, war das nicht so einfach. Die musste, also war ein Arzt dabei und die musste auch sehr oft unterbrochen werden, damit er ein bisschen sich erholen konnte. Man hat ihm gesagt, weil er sich jetzt ein bisschen darauf zurückzog, er kann sich gar nicht mehr so richtig erinnern und ich weiß nicht. Und da hat man ihm dann gesagt, aber Sie haben doch einen Brief hinterlassen. Und da hat er dann geschwiegen und nur noch geweint. Zur Felicitas und Katrin Sorge meinte er dann später, die waren schon tot, die lagen rum, als ich in die Wohnung kam. Und die Polizei hat dann aber nicht locker gelassen. Und nach den folgenden 4 Vernehmungen hat er alle Morde zugegeben. Und wie auch in einigen anderen Fällen, die wir jetzt schon besprochen haben, hat er nach Monaten in U-Haft seine Aussagen widerrufen. Ebenfalls wieder aus Angst vor der Todesstrafe. Und auch in einem neuen Verhör, auch wie wir es schon mal hatten, hat er den Widerruf wieder zurückgenommen.
Wie lautete am Ende das Urteil?
Ja, 9 Tage hat die Verhandlung gedauert. Der 4. Strafsenat des Bezirksgerichts Halle hat ihn am 18. September 1984 wegen mehrfachen Mordes und Körperverletzung im Rückfall, unerlaubten Sprengmittel-Waffenbesitzes zur lebenslangen Haft verurteilt. Man hat ihm die volle Schuldfähigkeit attestiert, trotz der hohen Alkoholisierung, also bei Fenn 1,9 bis 3,5 Promille, bei Dübel 2,7 und beim Doppelmord 1,6 bis 2,9 Promille. Aber man hat gesagt, das ist ein Gewohnheitstrinker, es ist ein Alkoholiker und bei dem sind 2,9 Promille nicht das, was bei einem normalen Menschen 0,5 Promille ist. Der 5. Strafsenat des Obersten Gerichts der DDR wies 3 Monate später die Berufung zurück und da kam dann nach Naumburg in die Haft für Langzeitstrafler. 2001 hat der Hendrik Weber, das ist der Staatsanwalt in Halle, der für solche Verfahren zuständig ist, beantragt bei Gericht, dass er mindestens 25 Jahre in Haft bleiben muss. Und da hat er also dann vor 2008, wenn man das aufrechnet, keine Chance auf eine Bewährungsentlassung. Da nach 2008 verliert sich die Spur.
Okay, vielen Dank, dass du uns auch diesen Fall mitgebracht hast. Und ja, ich habe es angekündigt, die 3. Staffel Verbrechen in Mitteldeutschland ist somit geschafft. Man sieht immer uns beide hier oder hört uns beide in Bild und Ton, aber es sind viel mehr Menschen dran beteiligt, um das hier so auf die Beine zu stellen. Und daher besten Dank an Alexander Pförtsch, an Annalena Giesert, an Christian Katlubitz und an Kevin Mieske, die jetzt zum Beispiel gerade in der Regie sitzen, dort entsprechend die Bilder hin und her schneiden, Regler bedienen, die im Nachgang das alles aufbereiten für Video und Audio. Und in der Redaktion haben uns dieses Jahr unterstützt die Emmy Wisniewski und Moritz Kreschlock. Auch hier einen herzlichen Dank und natürlich auch an dich, lieber Bernd, dass du uns wieder 12 Fälle rausgesucht hast.
Aber wie gesagt, ohne die Leute, die du eben erwähnt hast, wäre es nicht möglich gewesen. Also auch von mir nochmal herzlichen Dank.
Die kriegen jetzt erstmal alle ein Eis. Und wer von Ihnen zu Hause jetzt sagt, ich möchte gerne weitere Geschichten von Bernd Kaufholz, wir haben natürlich noch im Podcast viele, viele Fälle, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Und es gibt hier diese Bücher vom Bernd. Ansonsten bleibt uns gewogen, wenn es weitergeht. Die 4. Staffel ist schon in Planung, so viel kann ich verraten. Vielleicht das mal ohne dich, Bernd. Wäre das traurig, aber...
Es wäre sehr traurig.
Aber Bernd kommt auch wieder. Keine Angst. Sie ist in Planung und wenn es losgeht, das erfahrt ihr in der Volksstimme, in der Mitteldeutschen Zeitung, entweder im gedruckten Format auf mz.de, auf volksstimme.de oder auch in unseren Apps. Da könnt ihr es eigentlich gar nicht verpassen. Bis dahin, tschüss und winke, winke. Stefan W. Westphal
und Bernd Kaufholz.